Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 66.
Dr. Freakout.
Alter.
46.
Ich lebe in
Bielefeld.
Bei Twitter bin ich
Dr. Freakout.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
8.
Für eine 10 bräuchte ich
Eurojackpot.
Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde?
Mir war kalt.
Darauf achte ich bei Menschen als erstes.
Auf die Augen.
Danach riecht meine Kindheit.
Stroh und Heu. Und Zigarettenrauch.
Das ärgert mich am meisten an anderen.
Unehrlichkeit.
Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
Unbeherrschtheit.
Mein liebster Karaoke-Song.
Ich singe überhaupt kein Karaoke.
Das treibt mich an.
Einen guten Job machen wollen.
Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
Oh, da gibt es so vieles, wo es lächeln muss. Das kann ich gar nicht an einem Punkt festmachen. Ist das eine akzeptierte Antwort?
Das bereue ich.
Dass ich nie ein Instrument gelernt habe.
Das hat Twitter bei mir verändert.
Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, denen ich nie im Leben über den Weg gelaufen wäre.
Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
Wo ich in 5 Jahren bin.
Das fehlt in meinem Leben.
Zeit.
Dieses Wort benutze ich viel zu oft.
Ey.
Das ist für mich eine Versuchung.
Schnell Autofahren ist tatsächlich eine Versuchung, der ich nur schwer widerstehen kann.
Mit diesem Satz begann eine Freundschaft.
Das ist die Frage, die ich nicht beantworten konnte. Ich habe da den ganzen Tag drüber nachgedacht, weil das im letzten Podcast vorkam. Und es gibt keinen Satz. Also es gibt keinen spezifischen Satz, mit dem je eine Freundschaft bei mir angefangen hätte.
Das werde ich nie vergessen.
Also was ich nie vergessen werde, ist der Augenblick, als ich 20 Minuten vor dem Kreissaal saß bei der Geburt meiner Tochter und ich wusste, ob einer von beiden überhaupt noch lebt.
Beste Schimpfwort ever.
Ich benutze sehr gerne Heckenpenner und Klotzkorken benutze ich auch gerne.
Dr. Freakout, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Hallo.
Wir bleiben bei Dr. Freakout, wir bleiben auch bei deinem Twitter-Profilbild. Das hat schon Gründe, ne?
Ja, also die Anonymität ist mir da tatsächlich schon relativ wichtig, auch wenn ich natürlich ein Risiko eingehe, dass irgendjemand theoretisch meine Stimme erkennen könnte. Aber die Freiheiten, die ich auf Twitter habe, Dinge zu schreiben, zu sagen und kundzutun, die hätte ich nicht, wenn ich da unter meinem Klarnamen twittern würde. Das wäre unmöglich.
Du twitterst unglaublich viel über deinen Beruf.
Im Augenblick.
Ja. Im Augenblick. Erzähl von deinem Beruf.
Ja, also ich bin Arzt. Das haben, glaube ich, schon einige mitbekommen. Und ich arbeite hauptberuflich in der Notaufnahme. Und bin eigentlich seit 17 Jahren jetzt Arzt. Und dann ist halt irgendwann auch diese Idee entstanden für diesen Twitter-Account, weil ich das auch bei Freunden gesehen hatte und das ganz interessant fand.
Und da geht es bei dir darum, auch ein Ventil zu haben?
Absolut. Mhm. Also Twitter ist eigentlich im Augenblick das Hauptventil. Ich war auch mal eine Zeit lang auf Facebook, aber das habe ich irgendwann aufgegeben. Und weil mir das auch tatsächlich zu anstrengend wurde, eben auch, weil man da auch nicht anonym ist und eben nicht so frei seine Gedanken vortragen kann, als man das jetzt irgendwie auf Twitter kann, wenn man anonym ist. Mhm. Jetzt kennen mich natürlich viele Leute schon privat auf Twitter, die ich auch privat getroffen habe, aber das ist ja dann andersrum. Also die kennen mich ja nicht von vorher, sondern nur darüber. Und sehr viele von denen sind ja auch alle teilweise anonym. Teilweise so halb anonym, sag ich mal. Also da steht jetzt nicht der Klarname, aber eben manche haben da noch ein Profilbild. Das ist ja auch okay, also jeder, wie er es mag, letztendlich. Mhm. Aber für mich wäre das halt undenkbar. Dafür habe ich auch schon zu viel krasse Dinge von mir gegeben auf Twitter.
Ich wollte es gerade sagen, du bist ja sehr, ich nehme dich sehr, sehr direkt wahr. Ich nehme dich auch wütend wahr in dem, was du schreibst. Also du bist sehr geradeaus. Und man merkt dir, wenn dich Dinge berühren, merkt man dir das sehr deutlich an. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also ich bin, glaube ich, ein absoluter streitbarer Charakter. Also ich bin auch tatsächlich im echten Leben ziemlich direkt. Also nicht, natürlich nicht in jeder Situation, aber doch schon relativ oft, was mir oft auch als Negativmerkmal ausgelegt wird, sage ich jetzt mal. Also ich bin ein sehr politischer Mensch, aber ich bin kein Politiker. Also ich kann das überhaupt nicht. Diese Spielchen, diese Winkelzüge, dieses Machtgerangel, und das erlebe ich leider auch jeden Tag an der Arbeit und auch gerade in meiner Position, in der ich mich befinde. Sagen wir, umso höher man in der Hierarchie steigt, umso mehr Politik muss man machen in der Klinik. Und das empfinde ich als extrem nervig und das macht mich auch wirklich wütend, weil eben in meinen Augen oftmals Entscheidungen eben nicht unbedingt im Interesse des Patienten wirklich getroffen werden, sondern auch ganz oft aus bestimmten grundsätzlichen Beweggründen, die in der Struktur einer Abteilung begründet sind oder die aufgrund irgendwelcher Machtrangeleien, wir machen das jetzt nicht so, weil ich das sage. Und was mich auch wütend macht, ist, dass Geld eine viel zu große Rolle im Gesundheitssystem spielt. Also, dass ich viele Entscheidungen darüber abwägen muss, was kostet das jetzt? Und da muss ich sagen, widersetze ich mich halt auch oft und gerne und sage, das ist mir jetzt völlig egal, was das kostet, wir machen das jetzt. Aber das macht es halt auch manchmal schwierig und man kriegt auch immer wieder mal einen Schuss von Bug, aber das muss man dann aushalten. Aber das sind Dinge, die mich sehr, sehr, sehr wütend machen, und jetzt gerade in der aktuellen Zeit, finde ich, destilliert sich das Ganze noch viel mehr an die Oberfläche. Also vieles von dem, was vorher immer so, ja, ist halt so und, ne, und wird schon irgendwie weitergehen, das funktioniert jetzt teilweise gar nicht mehr.
Heißt, in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, in der Pandemie, ist sowas wie Diplomatie, Winkelzüge, hast du es ja gerade genannt, oder auch Kalkül, Taktieren, was dich richtig zur Weißglut bringt, dann, ne? Verständlich.
Das macht mich richtig sauer, und man hätte ja auch eigentlich gedacht, dass in so einer Situation, in so einer Naturkatastrophe, wie das jemand neulich gesagt hat, ich glaube, es war sogar Jens Spahn oder auch Angela Merkel, Söder war es, genau. Söder hat gesagt, das ist eine Naturkatastrophe, eine weltweite Naturkatastrophe. Man würde ja eigentlich denken, dass in so einer Situation dann doch bestimmte Dinge einfach keine Rolle spielen. Und ich habe festgestellt, dass es eben trotz und auch gerade, weil jetzt eine Pandemie ist, auch wieder bestimmte Leute diese Situation als Vorteil nutzen und versuchen irgendwie ihre Position zu festigen und ihre Macht auszubauen. Und ich finde das zunehmend unerträglich, und mich macht das wirklich Wahnsinn.
Du hast es ja eben schon gesagt, ne? Du bist dann in solchen Situationen total direkt, wenn du das merkst. Du hast im Fragebogen auch gesagt, du bist unbeherrscht. Also bist du dann jemand, der sagt jetzt, halt deine Klappe, das wird jetzt hier so gemacht, fertig ist die Laube, oder wie stelle ich mir das vor?
Nee, das ist nicht so. Also da geht es ja eher darum, dass ich Leuten, ich sag mal, es gibt natürlich immer Situationen, wir nennen das quasi auch eine Captain's Decision, wenn man in einer Schockraumsituation oder sowas jetzt irgendwie eine Ansage machen muss als Teamleader, dann muss man manchmal eben auch eine Entscheidung schnell treffen, und dann muss man als der Vorgesetzte oder der Teamleader eben auch mal sagen, jetzt ist keine Zeit für Diskussion, jetzt machen wir das. Da geht es dann aber um den Patienten und darum, im besten Falle jemandem das Leben zu retten und eine Situation wieder in den Griff zu kriegen, die irgendwie vielleicht außer Kontrolle geraten ist. Was das Unbeherrschte betrifft, das ist eher so, dass ich manchmal halt auch einfach nicht zurückstecke. Also dann sage ich jemandem auch die Meinung, wenn er irgendwie mir blöd kommt, im schlimmsten Falle, oder ich das Gefühl habe, dass ich gerade verarscht werde, dann kann ich da auch ziemlich direkt werden und auch ziemlich sauer werden. Ja.
Was ja auch erstmal.
Es gibt natürlich immer Situationen, wo ich auch sehr diplomatisch sein kann. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie ständig Rumpöbel durch die Gegend läuft, sondern aber manchmal ist es so Kleinigkeiten im Alltag, ne? Dann hat man Stress und der Computer funktioniert mal wieder nicht und das System hängt und irgendwas ist gelöscht. Ich habe einen halben Brief geschrieben, das System stürzt ab, der Brief ist weg. Dann habe ich manchmal schon den Impuls, einfach diese Tastatur zu nehmen und irgendwie jetzt in den Monitor rein zu rammen. Da kann ich mich dann aber meist doch noch beherrschen, ja, ne? Weil ich einfach Bock auf den Schreibkram hinterher habe.
Aber letztlich ist es ja auch, finde ich, immer ganz gut, wenn, wenn Wut dann rauskommt.
Ja, ich kann Wut unheimlich schlecht runterschlucken. Dann ist das wirklich ein starkes Gefühl. Dann bin ich wirklich erbost. Ja, dann ärgere ich mich maßlos. Ich kann mich auch ganz wunderbar über mich selber ärgern. Das ist eigentlich die schlimmste Wut von allen. Also ja, wenn ich Mist gebaut habe und bemerke das dann und habe mich oder jemanden anderen deswegen in eine beschissene Situation gebracht, dann könnte ich ausrasten. Dann möchte ich mich irgendwie selber, selber beschimpfen. Das ist wirklich schwierig manchmal. Aber ich glaube, ja, das ist halt eine Emotion, die habe ich eigentlich schon von klein auf an gehabt. Also ich war schon als Kleinkind manchmal ziemlich jähzornig, sage ich jetzt mal. Okay.
Bist du sehr streng mit dir? Also geht das auch einher mit einem Perfektionismus, dass du schon einen hohen Anspruch an dich hast? Oder kannst du dann auch mal sagen, ach komm, lass it, ist gut?
Nein, das kommt darauf an, um welchem Themengebiet wir uns aufhalten. Also wenn man ein Arbeitszimmer sieht und das Zettel und Papier und da Chaos, der wird nicht an Perfektion als allererstes denken. Ich versuche schon, einen gewissen Perfektionismus bei meiner Arbeit zu haben, also gewissermaßen wirklich einen guten Job zu machen. Und ich bin ein totaler Monk, was die Dokumentation betrifft, also oder auch was Arztbriefschreiben betrifft. Da sträuben sich mir oftmals die Nackenhaare, wenn ich andere Arztbriefe sehe. Ich bin aber auch durch eine harte Schule gegangen, muss ich sagen. Ich hatte mal einen Chefarzt, der da extrem Wert drauf gelegt hat und immer gesagt hat, Sie müssen sich vorstellen, dass am nächsten Tag der Gutachter in einem Rechtsstreit diesen Brief liest und so schreiben sie den auch. Und das habe ich mir wirklich angewöhnt. Also Dokumentation ist das A und O und rettet einem manchmal eben auch in unangenehmen Situationen den Hintern, wenn alles ordentlich dokumentiert ist und das auch eine gewisse Form hat, wo das Gegenüber auch erkennen kann, jawohl, der kann lesen, schreiben und rechnen und der weiß, was er tut. Und ich hatte jetzt tatsächlich, das kann ich ruhig sagen, einen Arzthaftungsprozess mal hinter mich gebracht. Das ist schon eine Weile her. Und da kam es zu einem Schaden bei einem Patienten, der selber relativ zeitverzögert erst überhaupt bemerkt wurde und den ich selber in der Situation gar nicht bemerkt habe. Und das war noch zu meinen Anästhesiezeiten. Und da hat tatsächlich meine Protokollführung auch erheblich dazu beigetragen, dass der Gutachter gesagt hat, dem Mann ist nichts vorzuwerfen.
Dennoch kann ich es mir vorstellen, überhaupt in so einer Situation zu sein, was ja einfach systemimmanent ist bei euch, ne? Auch im Job. Ihr habt ja nun einfach das Leben der Menschen in den Händen und natürlich kann auch euch ein Fehler passieren. Aber in einer anderen Dimension, als wenn ich jetzt eine Sendung verkacke, im Radio natürlich, ne? Wie gehst du damit um? Mit Fehlern im Job, überhaupt mit dieser Verantwortung?
Also ich glaube, mit der Verantwortung kann ich ganz gut umgehen, weil ich weiß ja, wie ich arbeite oder was ich für einen Anspruch habe und versuche, den auch immer irgendwie umzusetzen. Natürlich mache ich auch Fehler. Jeder ärztliche Kollege oder Kollegin machen Fehler. Wer was anderes behauptet, das ist einfach gelogen. Ja, das ist nicht irgendeine Menschen machen Fehler und Ärzte sind Menschen und dann damit ist eigentlich alles gesagt. Aber es ist so, dass es dieses System am unheimlich schwer macht, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Also in einer besseren utopischen Welt würde ich eine ganz andere Medizin machen. Da hätte ich viel, viel mehr Zeit für den Patienten und da hätte ich auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich würde mir keine Gedanken darüber machen, was das jetzt zum Beispiel kostet oder so. Das mache ich ja tatsächlich sowieso nicht so sehr, aber es ist schon vor allen Dingen der Zeitdruck, der ganz entscheidend ist. Also auch gerade in der Notaufnahme hat man es halt oft mit Crowding- oder Overcrowding-Situationen zu tun, wo man je nach Tageszeit auch mal alleine in einer vollen Notaufnahme steht und 9, 10, 12 Patienten auf einmal behandeln muss, die alle irgendwie schwer krank sind und wo man dann eben, ich benutze jetzt mal das böse Wort, die Triage eben anwendet, um zu sagen, wem helfe ich jetzt zuerst und wer muss warten. Und das sind die Situationen, wo am meisten Fehler passieren. Und zwar durch Übersehen von kritisch kranken Patienten, wo man, die kommen mit einer Diagnose X, aber in Wirklichkeit ist es Y, aber ich habe gesagt, naja, ist ja X, der kann warten. Ja, und man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, oder der normale Bürger kann sich das nicht vorstellen, wie eng das manchmal ist. Mhm. Also es ist wirklich eng. Also man hat manchmal eben auch 2 Stunden lang nicht die Zeit, sich an schwerkranken Patienten anzugucken, weil man mit 2 anderen schwerkranken Patienten beschäftigt ist. Mhm. Und man hat nur 2 Arme und 1 Kopf und man hat manchmal auch eben keinerlei Hilfe. Also das System ist so auf Kante genäht, mhm, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Jetzt in der Corona-Zeit zeigt sich halt, dass die Kante an der einen oder anderen Stelle auch einfach reißt. Da funktioniert das nicht mehr. Also wir konnten sehr, sehr viel kompensieren. Wir tun es auch jetzt noch. Aber wir werden, wenn es so weitergeht, an einen Punkt kommen, wo sich das wirklich sehr hart zeigen wird, dass wir eigentlich schon immer viel zu wenig Personal hatten. Und viel zu wenig Zeit und viel zu wenig Ressourcen.
Wie hältst du das aus?
Ja, natürlich gehört ein bisschen Abstumpfen dazu. Mhm. Es war auch ein harter Lernprozess für mich, auch in der Notaufnahme. Das war auch ein neues Arbeitsfeld. Da habe ich vorher, außer in Schockraumsituationen oder so, eigentlich als Anästhesist nie gearbeitet. Aber das war, wenn man würde sagen, also wenn man zum Beispiel als leitender Notarzt irgendwo hinkommt und hat einen Massenanfall von Verletzten, dann ist das so eine Situation, wo man quasi, was weiß ich, ein Bus verunglückt, man hat 50 Leute und man muss jetzt irgendwie alle versorgen und man ist da verantwortlich, muss die sichten und so weiter. Und dann hat man aber sehr, sehr viele Leute. Und dann kommen auch immer mehr Leute, je nachdem, wie viel man braucht und haben will. Und das ist eine Situation, die räumt man dann auf und dann ist diese Lage geklärt und alle werden versorgt und irgendwann ist der Einsatz beendet. Und in der Notaufnahme ist so ein bisschen so, dass man einen ununterbrochenen Massenanfall von Patienten hat, der an manchen Tagen gefühlt überhaupt nicht endet. Also jedes Mal, wenn man an einen Punkt gekommen ist, wo man quasi denkt, okay, alles klar, jetzt bin ich auf dem Stand, ja, ich habe alles im Blick, alle Patienten sind irgendwie gesehen worden und so weiter und die haben auch alle schon eine Station und sind versorgt. Dann geht die Tür auf und da kommen 5 neue Rettungswagen. Und die ganze Situation fängt wieder von vorne an. Also von, ich bin total entspannt bis völliges Überlaufen der Notaufnahme vergehen manchmal nur 15, 30 Minuten. Da ist doch alles ruhig und dann bricht die Hölle los. Und das erleben wir oft. Und wie man damit umgeht, man gewöhnt sich natürlich an gewissen Stresslevel. Also irgendwann entwickelt man auch seine eigenen Strategien. Und was für mich ein ganz wichtiger Lernprozess war, war einfach der Kampf gegen meinen eigenen Perfektionismus. Dann gibt es eben nicht mehr den perfekten Arztbrief, sondern nur noch Stichpunkte. Ja, dann schreibe ich alles nur noch in tabellarischer Form auf. Ja, ich habe mir jede Menge Textbausteine zusammengebaut, die ich immer wieder verwende. Und dann lasse ich eben auch mal 5 gerade sein. Auch gerade im Tagesbetrieb sage ich dann, ja, das und das muss jetzt der Stationsarzt oben machen. Ich schicke den jetzt so hoch, obwohl ich das sonst eigentlich immer machen würde, was ansteht. Aber in dem Fall geht es jetzt einfach nicht. Ja, also man muss ganz viel Abstriche machen tatsächlich. Also an sich selber und auch, da macht man eben immer nur noch das Notwendigste und schiebt den Patienten dann in den nächsten Bereich in der Hoffnung, dass es da nicht ganz so schlimm ist und die dann da weitermachen. Ne?
Aber ich glaube, es wird sehr deutlich, dass das eine Situation ist, die dich ja schon auch zum Verzweifeln bringt. Ne?
Es ist seltener geworden. Ja, ich sag mal so, ich wollte nach 3 Monaten den Job hinschmeißen und habe gesagt, das ist ja ein Irrsinn, da kann keiner arbeiten in so einer Notaufnahme. Das macht dich kaputt. Aber dann erlebt man natürlich auch immer wieder sehr positive Momente, sehr erfolgreiche Momente, wo man Patienten helfen konnte und wo man auch sein ganzes Wissen irgendwie anbringen kann und wirklich was in dem Moment bewegen kann. ich habe ja schon immer sehr, sehr gerne präklinische Notfallmedizin gemacht und das ist dann quasi der nächste Schritt gewesen, jetzt in die Klinik da die ganze Zeit nur noch Notfallmedizin zu machen. Und ja, und so ging das dann, ich sag mal, die Momente der Verzweiflung wurden immer weniger, kommen immer seltener vor. Und wie ich schon gesagt habe, man ist so ein bisschen abgestumpft irgendwann. Und das nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von, dass man dann einfach tief durchatmet und dann sagt, ich kann jetzt nichts dafür. Ne? Die anderen haben angefangen, ich kann das jetzt nur von hinten nach vorne aufarbeiten und hoffen, dass nichts passiert. Und das ist das Los eines jeden, der in der Notaufnahme arbeitet. Da wird mir, glaube ich, jeder Kollege, der da regelmäßig tätig ist, zustimmen.
Also wenn ich überlege, ich hatte heute einen langen Arbeitstag und ich bin müde und ich bin kaputt. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, glaube ich, ist das halt eine ganz andere Belastung. Was tust denn du an so einem Feierabend für dich? Wie kannst du dann für dich wieder irgendwie Kraft sammeln?
Also tatsächlich ziehe ich mich eigentlich zurück und gucke irgendwie stumpf irgendwas auf Netflix oder auf YouTube. Also ich kann mir stundenlang Videos angucken, beispielsweise von das klingt jetzt doof, ne? Aber von Wohnungsbränden in den USA und wie Feuerwehrleute die löschen. Ja? Da habe ich auch schon mal 3 Stunden mit verbracht. Und ich meine, ich habe früher in meinem ersten Leben war ich auch mal bei der Feuerwehr und während meines Studiums und so und war total begeistert von der ganzen Thematik und das ist ziemlich erloschen. Also Feuerwehr ist heute eigentlich gar nicht mehr mein Thema. Abgeschlossen, war ja auch keine Zeit dafür da. Also ich meine, ich bin den ganzen Tag in Action, da brauche ich nicht noch so eine Gürtelhube abends, wenn ich dann zu Hause sitze, um dann irgendeine brennende Mülltonne auszumachen mit so einer freiwilligen Feuerwehr. Also das Thema ist erledigt, aber ich kann mir stundenlang Videos angucken, wie irgendwelche Polizisten auf der Autobahn mit Videowagen andere Verkehrsteilnehmer jagen und anhalten. Das ist total ohne Nachdenken. Also das ist einfach so, das gucke ich mir dann an oder Comedy. Ich gucke unheimlich gerne Comedy-Sachen auf YouTube zum Beispiel, rauf und runter. Momentan gucke ich unheimlich gerne Salim Samatu. Ich liebe diesen Kerl, also ich könnte mich totlachen über den. Und das ist das, was mich dann entspannt. Ne? Oder ich twittere.
Ich wollte es gerade sagen, genau, schreiben ist, glaube ich, ja auch nochmal ein Ding. Ne? Ich habe im Vorfeld dieses Interviews habe ich lange drüber nachgedacht, über wie viel Medizinisches wir uns überhaupt unterhalten. Und die Journalistin in mir will ganz, ganz viel natürlich auch noch über Corona wissen und über die Zusammenhänge. Die Privatperson in mir sagt, oh, ich kann es auch nicht mehr hören. Wie geht's dir rund ums Thema Corona?
Naja, das ist natürlich immer ein aktuelles Thema im Augenblick. Ja, also ich habe jeden Tag mit Corona-Patienten zu tun in der Notaufnahme. Ich habe immer nur relativ kurze Momente, wo ich mit denen arbeite. Ich bin ja nicht auf der Intensivstation tätig oder auf einer Normalstation, sondern ich nehme die halt akut auf und muss quasi den ersten Weg bahnen. Ja, simpel gesagt, die Entscheidung, gehen die auf die Normalstation oder müssen die gleich auf Intensiv oder wie kompromittiert sind die jetzt gerade? Und mache so die ersten Untersuchungen letztendlich. Und ich beschäftige mich auch immer mit dem Thema. Also man kann das auch nicht aus dem Kopf löschen. Also tatsächlich, du hattest vorhin die Frage gestellt, was ist der erste Gedanke heute Morgen gewesen? Jetzt fällt es mir eigentlich wieder ein. Der erste Gedanke morgens ist oftmals, wie viele Infizierte gab es jetzt? Ich habe da so eine App und dann gucke ich erstmal drauf, wie sieht es aktuell aus? Gehen die Zahlen runter, gehen sie rauf? Wie sieht es in der Region aus? Und so weiter. Das ist tatsächlich der erste Gedanke. Das nervt mich teilweise total. Also ich will auch abschalten können. Ganz interessant ist zum Beispiel, dass wir am Samstagabend einige Leute, die auf Twitter in meiner Medizinerbubble sind, haben wir uns quasi virtuell getroffen, Bierchen getrunken. Das waren alles Teilnehmer von einer Fortbildung, die eigentlich am letzten Samstag in Berlin stattgefunden hätte. Und wir haben dann gesagt, da machen wir halt Online-Schwätzchen, unterhalten uns ein bisschen. Und das Ganze ging irgendwie 2,5 Stunden und dann haben sich alle wieder getrollt. Und was ganz interessant war hinterher ist mir aufgefallen, wir haben 2,5 Stunden lang, haben dann nur Mediziner online miteinander sich unterhalten und es ist nicht einmal das Wort Corona gefallen.
Krass.
Also wir haben tatsächlich nicht einmal über Corona gesprochen. Das ist mir erst hinterher klar geworden. Also wir haben über ganz viel über Arbeit gesprochen, ganz viel über medizinische Themen und auch über andere Dinge, aber es hat keiner über Corona gesprochen. Mhm. Und ja, also manchmal schläft man schon nachts schlecht, ne? Das muss man sagen. Also aber ich finde es auf der anderen Seite auch ein total spannendes Thema. Also das ist ja auch so dieses Ambivalente. Mhm. Als Mediziner ist das natürlich zu sagen, alles klar, alle 100 Jahre kommt so eine Pandemie und du bist dabei. Da werden jetzt alle sagen, um Gottes Willen, der Freakout, der hat sie nicht mehr alle. Aber das ist natürlich spannend. Ne?
Ja. Ich verstehe das total, weil ne, für mich, das sind ja auch unglaublich herausfordernde journalistische Zeiten. Das hat auch, so krank es ist, auch irgendwie eine Faszination. Auf der anderen Seite merke ich auch, ich habe genau wie du morgens der allererste Blick ist bei uns auf der Seite, okay, wie ist die aktuelle Zahl? Es ist schon viel.
Es ist viel und es belastet einen auch. Also ich muss sagen, dass allerdings jetzt in der zweiten Welle ich deutlich ruhiger und gelassener bin als in der ersten.
Ach echt? Okay.
Ja, also das, die erste Welle, als so Corona quasi die Bühne betrat, und alle so angespannt waren. Wir hatten ja die Bilder von Italien im Kopf und Bergamo und hin und her. Und dann ging es in Deutschland los. Und da habe ich richtig Probleme gehabt. Also ich glaube, da ging es auch vielen Kollegen so. Das war wie, man sieht, man wie bei so einem Tsunami. Ne? Die erst zieht sich ja das Wasser zurück und dann kommt die Welle. Und wir waren unfassbar angespannt. Ja, wir haben alles vorbereitet und wir haben alle gedacht, ja, alles klar, jetzt geht's hier los und die Leute liegen auf dem Flur und es wird Chaos werden. Es wurde darüber nachgedacht, dass man die Klinik nicht mehr verlassen darf, dass man in der Klinik schläft, dass man rund um die Uhr arbeitet und so. Und es waren unglaubliche Horrorszenarien und das hat mich psychisch wirklich ziemlich belastet. Also da habe ich sehr, sehr schlecht geschlafen in der Zeit und dann kam ja nicht so viel, muss man ganz ehrlich sagen. Zumindest in meiner Region jetzt nicht. In Süddeutschland war es natürlich ein bisschen heftiger, aber im Großen und Ganzen blieb das Drama aus. Und als jetzt die zweite Welle kam, da war man ja irgendwie schon mittendrin und hat es gar nicht so mitgekriegt. Ne? Dann stiegen die Zahlen plötzlich. Und da habe ich für mich gemerkt, dieser psychische Druck, der war weg. Also man weiß jetzt mehr über die Erkrankung und man kennt die Zahlen und weiß auch, was zu tun ist und wie man sie schützen kann. Und es war auch irgendwie klar, dass da keiner in der Klinik wird schlafen müssen. Ne? Mhm. Also hoffe ich zumindest, dass das nicht noch passiert. Aber das war auch dann eher die Zeit, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie werde ich reagieren, wenn das und das eintritt. Und das hatte ich ja auch in dem Blog geschrieben zum Thema, was ist, wenn ich Covid-positiv bin? Wie werde ich dann reagieren? Das sind so eher die Fragen, die man sich dann gestellt hat jetzt.
Hast du Angst davor? Hast du Angst davor, es zu kriegen? Dich anzustecken?
Ich bin eigentlich ein Mensch, der wenig Angst davor hat, also jetzt so krank zu werden. Ne? Also ich meine, ich war ja auch schon mal schwer krank und bin 7 Monate ausgefallen und das war ja auch eine ganz neue Erfahrung eigentlich für mich. Aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, habe ich eigentlich Vertrauen in meinen Körper, in mein Immunsystem und denke mir so, ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Aber wenn man sich bestimmte Fälle anguckt, dann wird man natürlich schon unsicher und denkt sich, alles klar, also eigentlich bin ich auch eine Risikogruppe, ja, und ich habe jetzt auch schon genug Leute in meinem Alter oder nur knapp drüber gesehen, die auch schwere Verläufe hatten oder die auch sterben daran. Und das Problem ist so ein bisschen dieses Gefühl des russischen Roulette, also man weiß eigentlich gar nicht, bin ich jetzt derjenige, der eine oder die 3 von 100, die es dann richtig erwischt, oder ist es eher leichter Verlauf? Das weiß man nicht und das ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor, der schon Angst macht. Ja, also wo man sich denkt, holla, das möchte ich nicht haben. Aber wovor ich tatsächlich viel mehr Angst habe, ist eben das Long-Covid-Syndrom, also die Langzeitfolgen von Covid, die ja noch gar nicht feststehen. Und ich auch gerade so die neurologischen Sachen, die auftreten können. Ich habe die absurdesten Langzeitfolgen bei Patienten schon gesehen, wo ich gedacht habe, das liegt an Covid. Also die wirklich verrückte Symptome haben, die einfach nicht wieder aufhören, ne? Die noch Wochen, Monate später bestehen. Und da habe ich natürlich Angst vor, dauerhaft krank zu werden. Ne? Also so eine heftige Erkrankung, aus der man irgendwann wieder rauskommt und geheilt ist und wieder ein normales Leben führen kann, das ist ja irgendwie noch auszuhalten. Aber der Gedanke, dass man vielleicht lebenslang gezeichnet ist und behindert ist und vielleicht nicht mehr wird so arbeiten können, was ja dann auch wieder mit wirtschaftlichen Ängsten verbunden ist, das macht mir schon Angst, ja.
Du hast gerade deine Erkrankung angesprochen. Du hattest eine Krebserkrankung, über die du auch geschrieben hast.
Ja, genau. Das war 2013, 14 und da habe ich auch einen Blog gehabt zu, wo ich ganz viel geschrieben habe, aber der Blog ist nicht mehr erreichbar. Den habe ich irgendwann abgeschaltet. Der existiert zwar noch auf meiner WordPress-Seite, aber der ist inaktiviert. Und das ist irgendwie auch wie so ein Büchlein, wie so ein Kästlein, was ich zugemacht habe. Das werde ich höchstwahrscheinlich auch nie wieder aufmachen und nie wieder selber lesen. Das war so ein bisschen Therapie auch.
Wertest du es als gutes Zeichen, dass du dieses Kästlein zugemacht hast, dieses Heftlein, Büchlein?
Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Also ich, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie eine Therapie, ne? Es gibt ja auch immer so psychologische Kniffe, Sachen zu verarbeiten und das Aufschreiben von Dingen hilft ja immer irgendwie. Ob man das jetzt in ein schriftliches Tagebuch packt oder auf einer Online-Seite, ist, glaube ich, relativ egal. Es ist die Tatsache, dass man seine Gedanken irgendwie sortiert und niederschreibt. Und ich habe ja auch in der Zeit, als ich krank war, ziemlich viel gemalt. Also ich habe angefangen, Acryl auf Leinwand zu malen.
Oh, spannend. Mhm.
Das ist ziemlich spannend. Ich habe auch eine ganz spannende Seite an mir selber entdeckt. Also ich habe quasi den anderen Freakout entdeckt, den es auch gibt und der auch existiert.
Was ist das für einer?
Also ich glaube, dass es eine relativ kreative und künstlerische Seite ist, die an mir existiert, aber für die ich einfach schlicht und ergreifend so gut wie nie Zeit habe. Was etwas ist, was mich total nervt. Aber es gab wirklich Zeiten während meiner Krebserkrankung, wo ich überlegt habe, ich hatte auch in der Zeit einen gewissen Burnout, muss man sagen. Es traf irgendwie aufeinander und da habe ich wirklich überlegt, gibt es noch ein anderes Leben außer Medizin? Und das war relativ real, der Gedanke. Also ich hatte einen relativ realen Gedanken, Medizin deutlich zurückzufahren und stattdessen angefangen, Bilder zu malen und damit vielleicht irgendwann eine eigene Galerie zu füllen oder so. Also es waren ganz irre Gedanken, die ich da hatte. Und das habe ich dann aber irgendwann halt wieder ad acta gelegt. Aber was gut ist für mich, ist, dass ich weiß, dass dieser Freakout existiert. Also das ist jetzt Teil von mir geworden, auch wenn dieser Teil nicht unbedingt zum Zuge kommt. Aber er ist da und ich weiß, dass es ihn gibt.
Geil, was für ein Geschenk, oder?
Ja, ich habe auch noch viele Bilder, also die ich da gemalt habe und manchmal gucke ich mir die auch an. Aber auch da ist das genauso wie mit dem Blog. Das ist auch irgendwie abgeschlossen. Also diese Energie ist in diese Bilder gegangen und damit ist es gut.
Aber du könntest jederzeit auf diese Ressource zugreifen und manchmal braucht es vielleicht, so brutal es klingt, genau so ein Schicksalsschlag, um das zu entdecken. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, was hier ganz interessant war, war, ich hatte eine relativ lange Pause, bevor ich überhaupt in die Chemotherapie gegangen bin damals und so eine Zwangspause, weil die behandelnden Ärzte quasi noch irgendwie abwarten wollten, wie sich das entwickelt, um dann quasi besser sagen zu können, welche Therapie wird die bessere sein. Und ich hatte dann so eine mehrwöchige Zwangspause und dann war das mit der Chemo alles abgeschlossen und dann bin ich in die Anschlussheilbehandlung gegangen. Und als ich in dieser Reha-Klinik war, gab es ja dann eben auch von den Ergotherapeuten Kunsttherapie. Da bin ich zum Beispiel gar nicht hingegangen. Weil ich zu dem Zeitpunkt das schon erledigt hatte. Also meine Kunsttherapie war schon abgeschlossen. Und ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie unter so einem Zeitdiktat da jetzt immer jeden Tag 2 Stunden irgendwo in so einem Raum sitzen und irgendwas malen. Das hatte ich ja alles schon gemacht auf meine eigene Art und Weise. Ich habe dann andere Angebote genutzt, die ich so zu Hause nicht zur Verfügung habe.
Hast du dir diese Malgeschichte aus einer Vernunft heraus gesucht, weil du wusstest, dass sowas vielleicht heilsam sein kann? Oder war das so ein Impuls aus dir, ich male es jetzt auf? Ich male jetzt.
Ja, genau. Also ein Aufmalen ist der falsche Begriff. Also es war ein innerer Impuls, der einfach da war. Ich weiß nicht. Also ich habe das gar nicht als Therapie gesehen, sondern das war ein Impuls, der einfach da war. Und ich hatte jetzt plötzlich ganz viel Zeit. Also
ja.
Ich war ja dann krankgeschrieben und ich konnte und wollte auch nicht arbeiten gehen. Ich sah mich da auch psychisch gar nicht in der Lage zu. Und habe dann nachmittagelang im Garten gesessen und Bilder gemalt und habe mir die ganz viele Farben gekauft und das fand ich irgendwie total befreiend. Und das war auch eine Entdeckungsreise letztendlich ein Stück weit von mir selber. Also dieser Impuls, ich kann es wirklich eigentlich gar nicht sagen, wo der hergekommen ist. Das ist so, der war einfach da. Und ich glaube, es ist einfach ein Teil von mir, der immer da war, aber halt nicht so zum Tragen kam bislang.
Was hast du gemalt? Erzählst du davon?
Also ich habe hauptsächlich wirklich abstrakt gemalt, weil das natürlich am Anfang auch, ich sag mal, relativ einfach ist, abstrakt zu malen. Und man kann relativ viel reinpacken in abstrakte Malerei. Also durch Farbe und Form und sowas. Und ich habe auch versucht, Landschaften zu malen. Ich habe mir erst mal YouTube-Videos angeguckt. Mhm. Wie malt man eigentlich Acryl und welche Techniken und Tricks gibt es und sowas. Mhm. Und ich hatte auch immer ganz viele Bilder im Kopf, wo ich aber noch nicht gut genug für war, die zu malen. Also da, aber die hatte ich halt im Kopf und manchmal reicht das auch. Das ist ganz seltsam. Also man muss gar nicht unbedingt malen, um zu malen. Also es reicht auch, dieses Bild im Kopf zu haben. Selbst wenn man noch mit seinen künstlerischen Fähigkeiten noch gar nicht in der Lage ist, dieses Bild zu realisieren, dann hat man es aber trotzdem im Kopf und es macht was mit einem. Mhm.
Ich beschäftige mich momentan viel mit Perspektivwechseln. War auch Thema in der vergangenen Folge mit Ela. Vielleicht ist das auch ein bisschen einfach auch ein Perspektivwechsel raus aus deinem Kopf auf ein Papier oder in deinem Kopf, wo sich Dinge umgestalten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Perspektivwechsel spielt sicherlich auch eine Rolle. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt des Burnouts betrachtet, dann war das natürlich auch der Perspektivwechsel, sondern sich auch einfach, ich habe mich auch in der Zeit völlig geweigert, mich mit medizinischen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Also außer natürlich mit meinen eigenen Sachen, aber so ansonsten in meinem Alltag hat Medizin für Wochen, Monate keine Rolle mehr gespielt.
War das schwer für dich, die Expertise der Ärztinnen und Ärzte anzunehmen? Oder konntest du dich dann in die Hände der Kollegen auch begeben, dich behandeln lassen?
Ich war bestimmt ein ganz fürchterlicher Patient. Also ich kann mich noch an den Satz von einem Oberarzt erinnern, der dann irgendwann zu mir gesagt hat, Sie sind jetzt hier nicht Kollege, Sie sind jetzt mal Patient und so müssen Sie das auch sehen. Und das ist mir wirklich schwer gefallen. Also das war nicht einfach, weil interessanterweise man das zwar gesagt bekommen hat, aber letztendlich war man dann aber doch Kollege. Also ich hatte zum Beispiel den Eindruck, ich bin in ein Krankenhaus gegangen, weil ich hätte das auch ambulant machen können, die Chemotherapie, aber ich wollte das meinen Kindern irgendwie nicht zumuten und ich wusste auch nicht, wie es mir gehen wird und überhaupt. Dann habe ich gesagt, das trenne ich ganz klar, ich gehe ins Krankenhaus, das dauert immer eine Woche und das müssen die Kinder gar nicht unbedingt mitbekommen, wie schlecht es mir geht. Und dann war ich im Krankenhaus und ich hatte dann, jetzt bin ich nicht privat versichert tatsächlich, ich hatte auch kein Einzelzimmer oder irgendeinen Schnickschnack, ich habe im ganz normalen Zweibett- oder Dreibettzimmer gelegen. Und ich hatte dann immer tatsächlich den Eindruck, dass sie die schwerkranken Patienten, wo man mal ein Auge drauf werfen muss, immer ganz gerne in mein Zimmer gepackt haben.
Nee.
Wirklich, ohne Witz. Also das war schon auffällig, ja. Also entweder waren die irgendwie tüdelig und brauchten Hilfe oder einmal haben sie mir einen reingestellt, der einen Monitor dran hatte. Der hatte eine Herzrhythmusstörung und hing am Monitor. Und dann haben sie mir diesen piependen Monitor da in den Raum gestellt. Und das ist mir wirklich schon ein bisschen auf den Keks gegangen, ne? Also da habe ich gedacht, jetzt soll ich schon Patient sein und dann machen die sowas. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass sie ganz gerne immer mal so von wegen, ja, da kann nichts passieren, der guckt ja schon mit drauf. Ne? Und dann ist auch tatsächlich eine Nacht einer aus dem Bett gefallen. Also neben mir, da hat erstmal meinen ganzen Nachtschrank abgeräumt und lag dann da. Und dann habe ich mit der Nachtschwester gemeinsam den wieder ins Bett gelegt, ach, weil die alleine waren. Ne? Ja. Und obwohl ich selber total krank war und
oh Gott,
also krank durch die Chemo. Und das war schon schwierig. Also im Nachhinein würde ich das, glaube ich, nicht nochmal im Krankenhaus machen, wenn ich die Möglichkeit zur ambulanten Therapie hätte. Das war irgendwie nicht so die tolle Entscheidung.
Mai, oh mai.
Krankenhaus ist eigentlich kein Ort, wo man wirklich gesund werden kann. Das klingt doof, ne? Aber für mich war das auch eine Perspektivwechsel, mal richtig Patient zu sein. Mhm. Und auch mal zu erleben, wie das eben ist. Also ich war eigentlich ganz froh, dass ich nicht Privatpatient bin. Dann wäre mir ja einiges entgangen an Erfahrung. Ja, also so in so einem total engen Dreibettzimmer, total krank zu liegen, das ist nicht schön.
Hat das denn so im Nachklang auch vielleicht nochmal einen Blick bei dir verrückt, dann als du wieder im Berufsleben warst, dass du da schon auch mit einer ja, diesem nachklingenden Gefühl dann auch dabei warst, oder?
Jetzt habe ich natürlich danach immer noch erstmal in einem Bereich gearbeitet, der relativ wenig mit onkologischen Patienten zu tun hat. Okay. Was es geändert hat, ist mein Blick auf onkologische Patienten tatsächlich. Mhm. Ja. Also wenn jetzt quasi ein Patient von dieser Fatigue, wie man das nennt, redet, also von diesem ausgeprägten Schwächegefühl, was man nach Chemotherapie entwickelt, dann weiß ich jetzt, wie sich das anfühlt. Mhm. Und das, wie das ist, das weiß man nur, wenn man es gehabt hat. Das ist einfach so. Und ich kann jetzt auch gut nachvollziehen, was eben in den Köpfen von krebskranken Patienten vor sich geht. Mhm. Zumindest im Ansatz, weil ich natürlich auch Gott sei Dank eine Krebserkrankung hatte, die eine 100%ige Heilungswahrscheinlichkeit hat. Und damit auch in diesen Kampf reingegangen bin, mit der festen Überzeugung, das gewinnst du. Ich habe mehr Angst vor den Langzeitnebenwirkungen der Chemotherapie gehabt, als davor, den Krebs nicht zu besiegen. Das war eigentlich keine Option. Mhm.
Du hast das gerade so ganz klar gesagt, das gewinnst du. Hat das was damit zu tun, dass du wusstest, dass die Heilungschancen so gut sind, oder hast du...
Ja. Also ich hatte einen Tumor, der halt eben heutzutage extrem gut behandelbar ist. Mhm. Und ich bin auch von einem Professor in Hamburg betreut worden, der quasi der absolute Experte in diesen Tumorformen ist und der mir das auch mehr oder weniger genauso gesagt hat. Sie machen diese 4 Zyklen nicht und ich verspreche Ihnen, dann ist das Ding weg, 100%ig.
Ja, okay. Bist du denn generell
sonst... Wenn ein Arzt sowas sagt, also ein Professor... Da muss es auch wirklich so sein, weil keiner würde sich so festlegen als Arzt, wenn er jemanden behandelt.
Ich habe das auch deshalb gefragt, um mal so rauszukriegen, ob du auch so generell so ein Fighter bist. Jemand, der sich in einer Situation stellt und sagt, so, Freunde, und jetzt mache ich das. Ich schaffe das.
Ja, also Freunde sagen ja immer, ich hätte eine wahnsinnige Resilienz. Also ich hätte eine ziemliche Stressresilienz sozusagen. Und ich habe mich schon durch einiges durchgeboxt in meinem Leben, das muss man sagen, ja. Aber ich kann manchmal kann ich auch fürchterlich defensiv sein. Also dann habe ich einfach keine Lust. Also ich bin auch schon an Grenzen in meinem Leben gekommen, wo ich gedacht habe, das ist wirklich eine Grenze, da das würdest du nicht packen, wenn das passieren würde.
Du hast es im Fragebogen gesagt, was du nie vergessen wirst, die Geburt deiner Tochter. Ist das so eine Situation? Oder deines Kindes?
Ja, genau. Das ist so eine Situation, wo es ja nicht mehr ums Kämpfen geht. Ne? Also da gibt es nichts zu kämpfen. Da sitzt man da und wartet, dass einem einer sagt, was passiert ist. Und das war ja quasi die Notsektion meiner Tochter. Geplant war es ganz anders. Meine Frau wollte eine natürliche, sanfte Geburt, nur sie und die Hebamme. Und das war auch alles besprochen und die Ärzte haben sich da auch zurückgehalten und das lief auch erstmal alles ganz, ganz geschmeidig und es schien eine ganz normale, unkomplizierte Geburt zu werden und ich sollte dann auch nach Hause fahren, ich saß dann auch zu Hause. Dann kam halt der Anruf, dass es eine Notsektion wird und dass sie das Kind sofort holen müssen. Letztendlich hatte meine Tochter, ich glaube, 2 oder 3 Mal die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Und das war der limitierende Faktor. Als dann die Presswehen anfingen, hat meine Tochter quasi keine Herztöne mehr gehabt. Und dann haben sie in der Notsektion rausgeholt innerhalb weniger Minuten. Und jetzt bin ich ja auch vom Fach. Ich wusste ja, was das bedeutet. Ich hatte eine 20-minütige Fahrt zum Krankenhaus, bis ich überhaupt da war. Und da waren ja schon im OP und die Türen waren zu. Und da gab es so einen kleinen Wartebereich und da habe ich mich halt hingesetzt und habe ich meinen Vater angerufen, dann war das Handy, der Akku nach 5 Minuten alle und dann saß ich da. Und dann ist nichts mehr passiert. Also da tat sich eine Viertelstunde lang gar nichts. Und dann ging irgendwann die Tür auf und es kam jemand raus in ziviler Kleidung, ein etwas älterer Herr, Der guckte mich erstmal eine ganze Weile an und sagte gar nichts. Und ich habe dann gesagt, was ist los? Und er so, ja, Sie haben eine wunderschöne Tochter, herzlichen Glückwunsch. Und da habe ich schon mal innerlich so den ersten Haken gesetzt und gedacht, alles klar, ne? Das Kind lebt. Ja, und dann mussten sie aber meine Frau noch 2 oder 3 Stunden weiter operieren. Und das war natürlich eine harte Zeit. Und dieser Moment vor diesem, dieser Moment der absoluten Ungewissheit, vor dieser Tür zu sitzen, das wäre einfach, das war so ein bisschen Schrödingers Sektio-OP, ne? Also, ob die beiden noch leben oder einer von beiden oder keiner, das weiß ich erst, wenn die Tür aufgeht, ne? Und vorher stand alles im Raum, ne? Ich hatte ja auch keine Ahnung, warum es die Notsektio gab. Das habe ich ja alles erst hinterher erfahren. Das war schon ein harter Moment. Der zweithärteste Moment, glaube ich, in meinem Leben war, als mein dritter Sohn ist ja dann 5 Wochen zu früh gekommen und musste dann auch beatmet werden 3 Tage lang und ihn da in diesem Brutkasten auf der auf der Neonatologie intensiv zu sehen, das war auch wirklich ein harter Moment, muss man sagen. Und ich bin grundsätzlich ein Kontrollmensch, also ich kontrolliere Dinge gerne, also ich habe gerne die Kontrolle über Dinge, ich kontrolliere jetzt keine Menschen oder so, aber ich habe gerne die Kontrolle über mein Leben und über die Situation und das sind immer Situationen, da hat man keine Kontrolle, 0,0, da ist man auf hoher See, ne? Da kann einen jede Welle treffen.
Das sind ganz schön viele dann, ne?
Ja, tatsächlich, aber ich glaube, das ist im Leben halt auch so, ne? Wenn man mal genau überlegt, kennt man wenig Menschen, die wirklich so von der Geburt bis zum Tod irgendwie lief.
Ganz das haben
die meisten.
Ganz, ja, ja,
ganz irgendwie ganz, immer Schicksalsschläge ja. Oder Krankheit oder irgendwas anderes.
Ne? Ja. Ja, ich kann dieses Gefühl nach oder dieses Bedürfnis nach Kontrolle und ich möchte es irgendwie planen und strukturieren und ich möchte wissen, was kommt. Das kann ich total gut verstehen, was ja auch immer ein Teil des Perfektionismus ist, ne? Also warum macht man das sonst? Ja, und dann kommt das Leben.
Also was mir so grundsätzlich Hoffnung gibt und mich auch immer irgendwie recht entspannt das Ganze betrachten lässt, ist, dass immer letztendlich alles gut gegangen ist, egal wie schlimm es erst aussah. Also das muss man wirklich sagen. War immer, am Ende gab es ein Happy End.
Also vertraust du darauf?
Ja, ich vertraue schon darauf. Also auch, ich sag jetzt mal, auch aus einer gewissen, ich sag's jetzt mal, Glaubensperspektive heraus. Ich bin kein Mensch, der an Zufälle glaubt. Also ich glaube, es gibt keine Zufälle im Universum. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Dinge so passieren, wie sie passieren sollen. Und ich glaube, die Grundstimmung in meinem Leben ist eigentlich schon so, ja, soll jetzt nicht zu easy werden, aber größere Katastrophen sind auch nicht zu erwarten. Das ist eigentlich meine Grundeinstellung.
Was meinst du mit Glaubensperspektive?
Ja, also das ist natürlich jetzt ein großes Feld, was du da aufmachst. Ne? da hat die Journalistin ins Schwarze getroffen. Ja, also ich bin, glaube ich, also da, das hat sich auch beim Bildermalen gezeigt. Ich glaube, ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch. Und das ist etwas, was es mir im Augenblick in dieser Zeit, in der wir leben, auch unheimlich schwer macht. Also ich finde diese Zeiten sehr schwer, um spirituell zu sein, weil durch die Dinge, die passieren und durch die Art und Weise, wie manche Menschen auftreten, ich rede jetzt auch von dieser Querdenkerfront, die ziehen also große Teile dieser Spiritualität, ehrlich gesagt, ziemlich in den Dreck und machen da eine Karikatur draus und nehmen damit der ganzen Sache auch irgendwie ihre Ernsthaftigkeit oder ihre Daseinsberechtigung oder wie ich das nennen soll. Also ich habe den Eindruck, dass diese Leute, diese Querdenker, die jetzt irgendwie oder Verschwörungstheoretiker, diese ganze Bubble an Leuten, die irgendwie alles in Frage stellen oder irgendwelchen wirren Theorien hinterherhängen, ich glaube, die machen mehr kaputt, als wir uns eigentlich klar sind.
Hast du das Gefühl, dass du dich dafür schämen musst, dass du spirituell bist oder dass du einen Glauben hast für dich?
Ich will es mal so sagen. Also über die Frage habe ich schon oft nachgedacht. Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass zum Beispiel, ich merke das auch so in meiner Bubble, in der ich unterwegs bin, und einige, die das jetzt hören, werden vielleicht dann schmunzeln. Es gibt eine sehr große Fraktion, die ist sehr wissenschaftsgläubig, was ich auch völlig in Ordnung finde. Das bin ich ja im Rahmen meiner ärztlichen Tätigkeit auch. Und es gibt halt auch Menschen, die sehr spirituell sind und eben zum Beispiel nicht daran glauben, dass nach dem Tod alles zu Ende ist. Und die an eine erweiterte Realität glauben, meinetwegen an Gott glauben oder was immer auch. Also ein erweitertes Bild der Realität. Und diese beiden Fraktionen, die stehen sich jetzt irgendwie im Augenblick gegenüber. Und was ich einfach beobachte, ist, erstens mal, ich bin total wissenschaftsorientierter Mensch, bin aber auch spirituell und ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ich glaube, dass beide Sachen völlig friedlich nebeneinander her existieren könnten. Denn man muss sich ja auch fragen, was ist Wissenschaft eigentlich? Ja, ich meine, Wissenschaft ist quasi die Erforschung unserer Realität und wie sie funktioniert. Ja, und wir stoßen ja am Rande dieser Wissenschaft immer an Grenzen. Dinge, die wir noch nicht wissen, Dinge, die wir noch nicht verstehen, ja, oder deren Zusammenhänge wir noch nicht verstehen. Und ich sag mal, Menschen wie ich, die spirituell sind, die glauben eben daran, dass die Realität sehr viel größer und weiter ist, als die Wissenschaft bislang noch beweisen oder darlegen kann. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht irgendwann der Fall ist. Ja, mein liebstes Beispiel ist immer das Thema Leben nach dem Tod. Es gibt unglaublich viele Bemühungen zu beweisen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, nach dem physischen Tod des Menschen. Ja, ungeachtet von Hunderttausenden von Berichten von Nahtodeserlebnissen. Es gibt nur wenig Menschen, die ich kenne, auch Mediziner, die versuchen zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder dass es außerkörperliche Erfahrungen gibt, wie man sie auch nennt. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen holländischen Kardiologen, der mit ganz interessanten Experimenten in seiner kardiologischen Klinik versucht hat zu beweisen, dass Menschen, die zum Beispiel im Rahmen einer Reanimation von oben das beobachtet haben, wird ja oft beschrieben, dann schwebte ich unter der Decke und habe gesehen, wie sie unten versucht haben, mich wiederzuholen. Und er wollte quasi beweisen, dass die Leute wirklich außerhalb waren, also diese Person genommen hatten und nicht nur dass ein Hirngespinst ist, was irgendwie dann im Gehirn abläuft. Und er hat in seiner ganzen Klinik Säulen aufgestellt, die quasi fast deckenhoch waren, mit so einer Halbkugel oben drin, wo eine Zahl eingeprägt war. Eine Zahl von 1 bis 99. Mhm. Und er quasi hinterher die Leute immer sehr aktiv befragt hat, können sie sich an irgendwas erinnern, während sie reanimiert worden und so. Und dann hat er alle die rausgefiltert, die halt eben ein Nahtodeserlebnis oder außerkörperliches Erlebnis hatten. Und die hat er dann auch gefragt, weil viele können sich ja an außergewöhnlich viele Details erinnern, hat er die befragt, können sie sich an die Zahl erinnern, die in dieser Säule oben war. Und hat das dann auch statistisch letztendlich ausgewertet und ist eine signifikant, viele haben die richtige Zahl genannt, woraus ihn er geschlossen hat, dass das nicht der Zufall sein kann, sondern dass die Zahl wirklich gesehen haben und damit müssen sie de facto außerhalb ihres Körpers gewesen sein. Und das finde ich spannend und ich glaube, dass wir gut daran täten, wenn auf ein gewissen Maß Wissenschaft und Spiritualität auch wieder zueinander finden würden. Wenn man sich überlegt, also wenn wir mit Geräten, die wir heute haben, ins Mittelalter reisen würden, dann würden die Leute sagen, das ist Magie. Mhm. Für uns ist es Technik und nachvollziehbare Technik. Mhm. Im Mittelalter war das Magie. Ja, und ich sag mal, die spirituelle Wahrheit oder die Magie, die manchen Dingen innewohnt, die mag in 200 Jahren wissenschaftlicher Standard sein. Heute ist es undenkbar und das wissen wir einfach nicht. Und das ist ja auch die Chance der Wissenschaft in meinen Augen, eben manchmal auch solche Dinge zu beweisen und zu belegen, dass es tatsächlich was gibt, was außerhalb unserer Wahrnehmung existiert.
Und mal abgesehen von den wissenschaftlichen Aspekten, ist es ja nicht auch einfach psychologisch total wichtig, sich offen zu halten?
Ja, das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, oder die Erklärung vieler, die sagen, ja, sonst würde man ja wahnsinnig werden, wenn man denkt, nach dem Tod ist nichts mehr. Und deswegen schafft das menschliche Gehirn solche Konstrukte, um irgendwie quasi sich selber zu beruhigen. Aber ich glaube, die Erklärung ist zu einfach. Mhm. Ich glaube, diese Erklärung ist schlicht und ergreifend zu einfach. Und es gibt ja den amerikanischen Neurochirurgen Eben Alexander, der ja jahrelang auch im Bereich der Gehirnforschung tätig war und eben auch ein totaler, fast fanatischer Verfechter der Theorie war, dass nach dem Tod nichts ist und jede Nahtodeserlebnis letztendlich ein Endorphinsturm im Gehirn ist, mhm. der im letzten Moment, bevor die Lichter ausgehen, quasi wahnsinnige, schöne und beruhigende Bilder, irgendwie euphorisierende Bilder produziert. Und dieser Mann lag ja tagelang im Koma und war hirntot. Und man wollte eigentlich die Geräte abschalten, aber die Familie hatte sich dagegen ausgesprochen und noch tagelang an seinem Bett gesessen. Und er hatte in der Zeit quasi Nahtodeserlebnis, was er hinterher sehr detailliert in seinen Büchern aufgeschrieben hat, was er da erlebt hat. Und wie wichtig es auch war, dass seine Familie letztendlich neben ihm saß und die ganze Zeit da war, so als Brücke in das hiesige Leben zurück. Und er ist dann quasi nach 7 Tagen wieder wach geworden. Und das konnten die Mediziner vor Ort gar nicht verstehen, weil er quasi hirntot war. Und er hatte eine sehr schwere bakterielle Entzündung, eine Enzephalitis, und die quasi mehr oder weniger sein ganzes Gehirn eigentlich zerstört hat. Aber er ist dann aus dem Koma wieder aufgewacht, wie durch ein Wunder, und hat dann diese Bücher geschrieben. Und der hat ja nachweislich vorher bestimmte Dinge dazu gesagt, und der ist jetzt 120% davon überzeugt, dass der Tod nicht das Ende ist.
Wobei das ja auch alles jetzt erstmal, also es klingt bei dir ja so durch, dass du ja auch versuchst, da die Wissenschaft anzulegen. Wo ist jetzt da für dich die Spiritualität?
Die Spiritualität fängt da an, wo ich mir die Frage stelle, warum sind wir hier und was machen wir hier? Okay. Und damit fange ich ja automatisch an eine größere Realität zu glauben, die nicht einfach nur von Zufall und von Zufall geprägt ist. Das ist ja eine der Theorien, dass das ganze Universum reiner Zufall ist. Es gab einen Urknall, die Moleküle haben sich zusammengefunden und wie durch ein Wunder ist dann die erste Zelle entstanden, das erste Bakterium und so weiter. Gibt es ja mega interessante Abhandlung drüber, bis hin zu Wissenschaftlern, die sagen, die Erde ist einzigartig im gesamten Universum. Das ist ein Zufall, wie er nur einmal auftritt im ganzen Universum. Das finde ich nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Und wenn ich mir angucke, wie perfekt das Leben auf der Erde ineinander greift, wie Ökosysteme funktionieren, wie Ökosphären existieren, wie das alles ineinander greift, dann fällt es mir einfach unglaublich schwer, daran zu glauben, dass das alles Zufall ist. Also ich glaube es ja auch nicht, ne? Sondern ich glaube, dass das alles, nennen wir es ruhig Schöpfung ist. Das ist etwas, was von einer gewissen Intelligenz kreiert wurde. Und wir sind Teil des Ganzen. Und das gibt meinem ganzen Leben überhaupt auch erst Sinn. Also ich finde, das macht auch erst Sinn. Also wenn alles nur Zufall ist und ich einen Wimpernschlag in den endlosen Zeiträumen des Universums bin und dann bin ich wieder weg, ja, dann hat das alles überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dafür habe ich viel zu viele Dinge in meinem Leben erlebt, die auf seltsame Art und Weise Sinn gemacht haben, dass ich einfach das Wissen habe für mich selber, dass das keine Zufälle gewesen sind und dass Dinge auch nicht zufällig passieren.
Die Schöpfung, ist es Gott?
Ich möchte es eigentlich nicht Gott nennen. Ich möchte es, ja, Gott, gut, Gott kann man es auch nennen, aber ich glaube, dass es sowas wie eine allumfassende Intelligenz gibt, so ein universelles Bewusstsein, was allen Dingen innewohnt und was gewissermaßen das alles auf eine fantastische Art und Weise lenkt und möglich macht. Und das, was wir hier erleben, ist ein klitzekleiner Ausschnitt davon.
Super spannend.
Also ich habe deswegen auch keine Angst vor dem Tod, muss man ganz klar sagen. Ich habe Angst, also ich habe Angst vor dem Tod und ich habe keine Angst vor dem Tod. Das ist auch kein Widerspruch. Ich habe natürlich Angst vor dem Moment irgendwie oder dass er unpassend kommt. Also zum Beispiel jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie sterben würde, dann würden meine Kinder alleine sein und traurig sein und sowas. Das will ich alles nicht, ne? Aber ich habe jetzt keine Angst davor, mit 80 Jahren irgendwann einzuschlafen. So kann man das vielleicht umschreiben, ne? Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass das ist meine tiefe Überzeugung, dass der Tod auch kein Zufall ist und dass auch mein Tod irgendwann zum absolut richtigen Zeitpunkt kommen wird.
Ich würde mir wünschen, dass das noch lange dauert. Weißt du warum?
Warum?
Das würde ja jetzt auch bedeuten, dass unser Gespräch heute kein Zufall ist.
Richtig.
Was ganz witzig ist, war mein Tag heute mit einem totalen Zufall oder einer Fügung begann. Soll ich erzählen noch zum Abschluss?
Ja, gerne.
Ich hatte gestern Abend einen Blues und habe getwittert, hey Zuversicht, bleib doch noch ein bisschen. Und heute Morgen bin ich zum Parkhaus gefahren und gucke an der Theaterbrücke, die bauen ja ab und zu da so Buchstaben auf dieser gläsernen Brücke, weißt du, in Bielefeld bei uns. Mhm. Da steht heute Morgen Zuversicht.
Das ist ja witzig.
Und jetzt sprechen wir genau über sowas.
Ja, ja.
Und ich würde gerne, weil wir jetzt eine Pandemie haben, können wir uns nicht treffen. Aber eines Tages würde ich mich gerne mit dir in Bielefeld treffen und darüber weitersprechen.
Ja, gerne. Finde ich auch spannend.
Wollen wir es machen?
Ja, auf jeden Fall.
Machen wir hier einen Punkt?
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss, ja.
Ja, finde ich auch. Wow, habe ich nicht mit gerechnet. Krass. Ich danke dir sehr, Dr. Freakout, für deine Offenheit. Stark.
Gerne.